Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal. Ihr Platz im schönen Hörlokal.
Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal. Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Immer wieder ein kleines Wunder, wenn die ersten Blätter fallen, oder? Wir begeben uns heute auf eine kleine Herbstreise mit einem, der sich auskennt. Wissenswertes über die Schätze des Waldes, Zugvogelreisen und was Heuschrecken, Bienen und Ameisen eigentlich im Winter machen. Im Gespräch mit Manfred Braun. Viel Spaß! Herzlich willkommen an diesem Sonntag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Tja, der Herbst, der ist unverkennbar da und wir sind mittendrin, zusammen mit Manfred Braun, der uns heute mitnimmt auf eine spannende Reise durch den Herbst. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Temperatur ist schon ein bisschen kühler geworden jetzt, ne?
Genau.
So ist es halt eben im Herbst.
Herr Braun, vor einigen Wochen habe ich die für mich ersten Kraniche gehört, die so langsam gen Süden aufbrechen. Welche Zugvögelarten sind denn eigentlich gerade unterwegs?
Es ist so, der Vogelzug fängt eigentlich schon an, so Mitte Juli und endet im Dezember.
Mitte Juli?
Mitte Juli sind die ersten, die schon unterwegs sind. Das sind zum Beispiel Kiepitze,
ja,
deren Jungvögel groß geworden sind und dann abziehen zu irgendwelchen Mauserplätzen.
Mhm.
Die Graureiher, die hier auch bei Nassau und auch am Rhein brüten, da ziehen die Jungvögel ab.
Mhm.
Ja, auch schon früh.
Warum
im Juli
ziehen die so früh schon ab? Da ist es ja in der Regel hier noch gut warm.
Es ist auch gut warm, wenn Ende Juli die Mauersegler abziehen.
Mhm.
Ja, der August ist einer unserer wärmsten, auch insektenreichsten Monate, wo die als Insektenfresser noch gut überleben können bei uns. Aber es gibt da angeborene Verhaltensmuster. Die haben also letztlich was mit der Eiszeit zu tun.
Mhm.
Und die halt eben dazu führen, dass die dann auch bei gutem Insektenangebot schon Ende Juli, also Mauersegler, abziehen. Auch die Schwalben könnten oft noch 2-3 Wochen länger bleiben, aber ziehen weg. Die Rauchschwalbe, die in Stellen vorkommt, vor der Mehlschwalbe. Und das, die Zeiten sind eigentlich immer die gleichen. Die Ankunftszeiten sind oft ein bisschen anders im Frühjahr. Da kommen sie also früher an, aber so die Abzugzeiten, das halten die ziemlich ein.
Mhm. Sie hatten jetzt gerade gesagt, was sich im Juli, August so tut. Was kommt denn danach? Wer zieht, welche Zugvogelarten ziehen?
Also es ist ja so, dass die bekanntesten Zugvögel bei uns hier in der Region, wo wir auch bevorzugt sind in Deutschland, muss man sagen, die Kraniche sind.
Ja.
Die Kraniche ziehen so ab Ende September und der Zug geht eigentlich fortwährend weiter bis in den Januar. Das war früher anders. Da waren die durchgezogen Ende Oktober, dann war Feierabend. Aber durch die milden Witterungen in den Rastgebieten, das wären also das Havelluch nördlich von Berlin oder auch die Gegend um Rügen oder die Diepholzer Moorniederung, das sind die großen Rast- und Sammelplätze, da haben die noch genug zu fressen.
Nehmen wir mal
Wintergetreide, es ist kein Schnee, ja, also wenn da 20 cm Schnee Mitte Dezember kommt, dann ist da der Kranich keine Chance da. Da muss er auch wegziehen, dann haben wir Kranichzug, wo mich Leute ansprechen und sagen, ja, sind doch Kraniche gezogen, wir haben doch jetzt dritten Advent, ja, die haben oben gewartet, kam Schnee, was im Winter ja auch durchaus bei Klimaveränderungen sein kann, dann sind sie halt eben weggezogen. Machen dann nicht mehr bis nach Mittelspanien, sondern bleiben dann vielleicht in Frankreich irgendwo. Gibt es einen großen See, den Lac du Der in Lothringen, wo dann auch im Winter schon mal 20.000, 30.000 überwintern. Ja.
Mhm. Kommt nach den Kranichen noch eine Zugvogelart?
Vielleicht noch zwei Arten zu nennen, die bei uns in Mengen durchziehen, die nicht so wahrgenommen werden. Das sind einmal Buchfinken. Die kommen aus Skandinavien. Ist eigentlich der quantitativ wichtigste Durchzügler, der nur nicht so auffällt, weil die Vögel kleiner sind. Die machen dann auch nicht so Formationsflug und rufen dann nicht so. Und die zweite Art, die bedeutend ist, die so Ende Oktober bis in den November reinzieht, auch im Moment noch zieht, das ist die Ringeltaube. Muss man wissen, dass Ringeltauben zugenommen haben, europaweit würde ich sagen, Und auch die Buchfinken, die wir dann hier haben, die kommen aus Skandinavien.
Ja.
Und Skandinavien hat immer noch im Winter 1,5 Meter oder 1 Meter Schnee. Mhm. Da können die nicht leben. Mhm. Da müssen sie weg. Südfrankreich, Spanien, Mittelmeerraum, das sind so dann die Ziele, wo sie bleiben.
Wie unterscheidet sich das denn bei den verschiedenen Arten? Also sind die alle irgendwo in Südfrankreich und Spanien unterwegs im Winter oder geht es sogar noch weiter?
Also nehmen wir mal den Mauersegler, der überwintert vor allem in Südafrika.
Mhm.
Also der macht durchaus bis Kapstadt. Die Schwalben, Rauch- und Mehlschwalbe, Äquatorialafrika. Dann haben wir eine ganze Reihe Arten, nehmen wir mal Dorngrasmücke, Mönchsgrasmücke oder Gartenrotschwanz, die überwintern in der Sahelzone. Das ist der Bereich südlich von der Sahara.
Mhm.
Und dann haben wir eine ganze Reihe Arten wie Singdrossel, Mönchsgrasmücke, Fitislaubsänger. Die sind so im Mittelmeerraum. Hausrotschwanz, Vogel des Jahres 25, gehört dazu. Und dann haben wir halt eben die großen Agrarflächen auch in Frankreich. Auch fängt schon im Oberrheingraben an, wo dann Ringeltauben in großen Mengen überwintern, Feldlerchen etwa, die auch viel ziehen, ne? Buchfinken, und viele bleiben auch hier bei uns. Also nicht jeder Buchfink, den wir im Winter sehen, ist ein deutscher Buchfink, das kann finnischer sein. Ne?
Ja. Wenn Sie sagen, der Mauersegler beispielsweise, der zieht bis nach Südafrika.
Genau.
Wie lange ist dieses Tier unterwegs, bis es dort ankommt?
Das ist ja ein schneller Flieger,
ja.
Ja. Kann ich jetzt auch nur schätzen. Ich würde mal sagen, dass die Tiere dann schon so 1,5 Monate unterwegs sind. Das geht relativ fix. Und es gibt für mich im Frühjahr, ja, wo wir ja alle dem Winter leid sind oder auch nicht, je nachdem, was man da für Verbindungen so hat, einen Termin so um den 20. Februar.
Mhm.
Ja, den merke ich mir immer, dass so ein Aufschrei, innerer Aufschreitermin, das sagt man, ziehen die Rauchschwalben, die zu Millionen überwintern in Äquatorialafrika, nach Norden.
Ja.
Ja, also das ist so der Startzeitpunkt, Zeitraum, ja, das jetzt nicht, kommt nicht auf den Tag drauf an, wo man sagen kann, ich sage dann am 25. sind die Rauchschwalben, 25. Februar unterwegs zu uns. Ne?
Mhm.
Und wenn man das mal im Mittelmeer erlebt hat, das haben wir einmal gemacht, dann kommen die einfach übers Meer geflogen und auf einmal sind sie dann da. Ne?
Mhm.
Das ist schon eine beeindruckende Leistung. Machen sie ja zweimal im Jahr, einmal hin, einmal zurück. Das sind tausende von Kilometern, die fliegen. Ne?
Das ist für Sie so der Startschuss in den Frühling?
Mit den Kranichen, die bei uns ja auch dann im Frühjahr wieder zurückkommen und mit lautem Geschrei auf sich aufmerksam machen, das ist dann meistens so Mitte Februar und dann geistig halt eben, ich erlebe es ja nicht in Afrika mit, dann so die Rauchschwalben so um den 20. Februar, ne, die dann starten. Und das geht dann, der Vogelzug ist dann hier beendet, sagen wir mal mit Arten, die jetzt nicht so bekannt sind wie Grauschnäpper oder Gartenrotschwanz, die kommen dann hier an, so Ende Mai. Ne?
Mhm.
Und dann ist Feierabend. Dann sind die Letzten, die Ersten haben schon Junge. Und dann ziehen die jungen Grauer Mitte Juli wieder weg.
Mhm. Ne? Also der Zeitraum, wo es keinen Vogelzug gibt, der ist eigentlich ziemlich begrenzt.
Genau, so ist das, ja.
My feet, my thighs, my lips, my eyes, and love and wine. but what she knows. But I've drawn the conclusion it's all an illusion. Confusion's the name of the game. A misconception, a man's deception. Something's got to change. Don't be offended, this is all my opinion. Ain't nothing that I'm saying law. This is a true confession of a life learned lesson I was sent here to share with y'all. So get in where you fit and go on to shine. Clear your mind, now's the time. Put your salt on the shelf, go on and love yourself. Cause everything's gonna be alright.
Sie haben eben gesagt, die Tage werden dann auch wieder länger. Jetzt werden sie ja erstmal wieder kürzer. Und nach der Zeitumstellung kommt uns das dann ja irgendwie auch noch viel schneller
vor, ja, vor wenn es abends ja.
Genau, sehr früh dunkel wird, obwohl das ja ein Trugschluss ist. Was bedeutet das eigentlich für die Natur und für die Tiere?
Es ist dass das Längerwerden der Tage oder das Kürzerwerden der Tage, das sind so die auslösenden Signale. Es kommt weniger Sonne, weniger Licht. Und das hat Auswirkungen auf die ganze Lebensweise der Vögel, sind auch dann so die Startsignale für Pflanzen, ja, die das mitkriegen. Ja. Also im Winter ist es kühl, wenn es jetzt warm wäre und wenig Licht kommt, dann wachsen die auch nicht so richtig. Ja. Die Vögel richten sich danach, das fängt dann an, mit der Brut im Frühjahr, ja, wenn sie hier ankommen. Balz machen, hat das was mit der Tageslänge zu tun. Und dann das nächste Ereignis, was dann ansteht, wenn die Tage dann anfangen, wieder kürzer zu werden, so Juli, August, merkt man das ja dann deutlich, dann mausern die Vögel, ne, verlieren ihre Federn, kriegen neue. Ja, das wird also durch die Tageslänge ausgelöst. Das ist also schon ganz entscheidend. Das geht bis zu Säugetieren, die dann ja auch zwar nicht mausern, weil sie keine Federn haben, aber Fell ändern. Ja, das Reh, das also rotbraun ist, das ist nachher dunkelbraun im Winter. Ne? Und das wird also auch durch die Tageslänge, die Helligkeit dann natürlich ausgelöst. Mhm. Geht bis zur Eierproduktion bei meinen Hühnern. Ne?
Ja. Sie haben gerade das Stichwort gesagt, rotbraun, dunkelbraun, das passt auch zum Laub, was gerade wieder fällt. Vielleicht können Sie einfach ganz kurz mal erklären, wie kommt es überhaupt zur Laubfärbung und warum gibt es eigentlich Laub, was ausschließlich gelb wird, rot wird, braun wird?
Ich habe hier nochmal gesammelt, ist ja nicht mehr viel zu kriegen so im November und habe also ein Blatt mitgebracht, das jetzt hier vom Ahorn ist, bei dem man das noch gerade so erkennen kann. Die
sieht man
Bäume
eigentlich alle Stadien.
Die alle Stadien sehen. Im Sommer ist das Blatt grün. Ja? Und wir hatten dieses Jahr ja ein sehr feuchtes Jahr. Und es ist auch lang grün geblieben. Mhm. Ja? Das hat was mit dem fehlenden Frost zu tun und mit dem vielen Wasser, was halt eben erfreulicherweise, sage ich mal, für die Natur da war. Und so ein Blatt ist dann ja so, dass es abfällt. Also hier dieses Blatt hat noch ein bisschen grün, so in der Mitte. Mhm. Ja, und außenrum ist es schon gelb. Und dann wird es braun, welk. Und die Nährstoffe, ja, die gehen dann alle in den Stamm oder in die Wurzeln, wenn es jetzt eine Staude ist oder eine Strauchpflanze ist, und werden da aufgehoben fürs nächste Jahr. Und fast alle Blätter sind grün. Das Grün zersetzt sich und übrig bleiben dann halt eben Töne. Das ist von Art zu Art verschieden, die dann ins Bräunliche gehen, ins Gelbliche gehen. Wenn man jetzt den Feldahorn nimmt, der sieht knallgelb aus. Ginkgo-Baum, knallgelb. Andere sind Rotfarber. Ich habe hier nochmal ein Blatt gesammelt. Das ist der rote Hartriegel. Der hat seinen Namen, ist jetzt keine Züchtung, das ist eine einheimische Pflanze. Sein Namen zu Recht. War auch mal grün, das Blatt. Ja. Chlorophyll hat sich aufgelöst. Und jetzt sind halt eben die Farbstoffe, die sind übrig geblieben, bei der Art jetzt halt eben die roten. Ja? Und Nährstoffe alle eingelagert in die Wurzeln, die wollen ja im Frühjahr wieder powern und brauchen diese Stoffe dann auch. Und das ist also durchaus unterschiedlich. Also der Hartriegel, ich hatte nochmal eins gefunden, was noch so ist, wie es so immer ist. Ne? Also hier erkennt man am roten Hartriegel nichts und dann ist hier, dann das Blatt ist schon weiter von einem anderen Strauch. Was hat also dann das Chlorophyll abgebaut und übrig blieb dann halt eben der rotfärbende Stoff. Also das ist durchaus verschieden. Ne?
Das heißt, wann das Laub sich verfärbt und wann es abfällt, hängt maßgeblich damit zusammen, wie feucht das Jahr war und auch wie warm?
Es hängt davon ab. Also erstmal ist es so, dass die Feuchtigkeit jetzt in diesem Jahr eine große Rolle gespielt hat. Die Herbstfärbung, die bunten Wälder, die kamen spät, weil die alle noch im Saft standen und deshalb vertrocknet waren. Was auch positiv ist für den Wald, der genug Probleme hat. Und ansonsten hängt das natürlich am ersten Frost, wo der Baum dann auch abschließt, wo die Blätter dann noch abfallen. Es hängt an Wind, der dann kommt, wo die Blätter dann auch runterfallen, unter Umständen auch grün.
Ja.
Ja, und bei Frost minus 4, 5 Grad in Luftfrost,
hatten wir alle
dann,
noch nicht.
Dann würden die dann auch grün runterfallen.
Ja. Ne? Ja.
Und das hat auch was mit Verdunstungsschutz zu tun. Über die Blätter geht ja auch Feuchtigkeit in die Luft. Ja, und der Baum verliert das dann und lässt dann die Blätter halt eben fallen. Ne? Und das war in diesem Jahr relativ spät, durch die Feuchtigkeit.
Relativ spät bedeutet das dann, sind das für Sie mehrere Tage, um die sich das dann zieht, oder können das sogar Wochen sein?
Das sind Wochen, ja. Klar, das können 3-4 Wochen sein.
Ne? Würden Sie sagen, im Vergleich zum letzten Jahr, dass es da um 3-4 Wochen tatsächlich
später ist? Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Wenn wir jetzt so durch die Herbstwälder ziehen, spielt ja durchaus auch das Sammeln von Samen und Früchten und Pilzen eine Rolle. Vielleicht können Sie uns da einen kleinen Einblick geben. Was kann man denn eigentlich so sammeln?
Ich habe auch da mal ein bisschen gesammelt. Das, was viele Leute kennen, aber vielleicht doch nicht kennen, ist das, was ich hier aufgehoben habe. Das lag jetzt eine Zeit lang im Keller. Weil sonst wären die Teile schon weg. Das ist die Waldrebe.
Vielleicht beschreiben Sie uns kurz, wie sie aussieht.
Clematis genannt, gibt es auch als Zierform.
Ja.
Gibt es in Mengen draußen wild. Ist ein Ranker, der durchaus 5 Meter lang wird, grüne Blätter hat, die alle schon runtergefallen sind. Und dann hat er also so Früchte, die dann, wenn man lang genug wartet, so silbrig werden. Viele auch nehmen das auch als Deko. Ja, muss man eigentlich wissen. Wenn man jetzt so diese Büschel sieht hier, dann guckt man also in die Samen, die also so braun sind, und dann sind dann so Schleifchen dran, durchaus so silbrig aussehend, die dann nachher dazu führen, dass die Samen, redet jetzt vielleicht von Frühjahr, wegfliegen. Ja, die lösen sich also ab von dieser Samenkapsel. Samen mit der Flugeinrichtung, da so ein Band, das so ein bisschen gefiedert aussieht, fliegen dann weg. Würde der Samen jetzt keine Flugeinrichtung haben, dann würden die gerade runterfallen und unter der Pflanze wächst dann halt eben nichts Besonderes. Ne? Die sollen ja verbreitet werden, sich ausbreiten, und das geht bei Wind und dieser Flugeinrichtung hervorragend. Bekannter noch als die Waldrebe, konnte ich aber jetzt natürlich nicht konservieren, ist der Löwenzahn, wo das so eine Art Fallschirm ist, ne? Und der dann also wegfliegt. Hier ist das jetzt so ein langgezogener Fallschirm. Übrigens eine Pflanze, die sich ausbreitet, die also Klimagewinner ist und profitiert von dem fehlenden Frost im Winter. Ne? Also die hat kräftig zugenommen bei uns. So eine Flugfrucht. Ich habe dann noch mal eine andere Frucht mitgebracht, die noch sich über den Winter entwickelt. Auch eine Art, die zunimmt bei uns, das ist der Efeu. Mhm. Übrigens eine Giftpflanze, muss man jetzt nicht unbedingt essen. Wobei die Rehe in unserem Garten die durchaus fressen, denen macht das nichts aus. Der Efeu ist eine spannende Pflanze, auch ein Ranker, der immer grüne Blätter hat. Mhm. Sieht man auch jetzt hier im November, sind die noch grün.
Ja.
Und dann sind so büschelartige Früchte. Der Efeu blüht ganz spät, im August, und bildet jede Menge Pollen und jede Menge Nektar. Das ist also eine ganz tolle Pflanze, wenn er zum Blühen kommt, für Insekten. In einer Zeit, wo es nicht mehr so viel an Nektar und Pollen zu fressen gibt draußen, bildet dann Früchte, die man hier jetzt schon so im Ansatz erkennen kann. Die werden nachher schwarz und sind dann die erste Nahrung im Frühjahr, was also ganz ungewöhnlich ist, im Frühjahr Früchte da sind, für Rotkehlchen, für Mönchsgrasmücke, für Ringeltauben, für Amseln, die dann in Massen das fressen. Dann haben sie auch den Kern mitgefressen und scheiden den über den Kot aus. Und das führt dann dazu, dass man plötzlich im Garten, wenn man so Efeu hat, überall neue Efeu findet, die dann halt eben über diese Arten verbreitet werden. Der eine Samen fliegt weg und der andere, der sitzt halt eben hier jetzt als Efeu und durchläuft dann den Magen eines Vogels. Ne? Eine andere Pflanze, die sich auch schön verbreitet, wo man allerdings dann Hilfsassistenten braucht, das wäre jetzt hier dies Jahr in großen Mengen, nach meiner Beobachtung, die Eichel.
Ja.
Ja, die logischerweise an der Eichel produziert wird und jetzt keine Flugeinrichtung hat. Also die ist schwer, die wird jetzt einfach runterfallen, liegt unter der Eiche und da bringt das dem Baum in der Vermehrung, in der Verbreitung nichts, weil unter der Eiche ist Schatten. Ja, da wird die zwar keimen, wird doch vielleicht ein Jahr wachsen, dann stirbt sie ab an mangels Licht. Und da muss es dann irgendwelche Hilfsassistenten geben, die das holen. Dann gibt es auch einen Vogel, der sogar seinen Namen nach der Eichel hat, das ist der Eichelhäher, häufiger verbreiteter Vogel. Der sammelt die, Eichhörnchen sammelt die, Wildschweine fressen sie, die sammeln sie, die tun jetzt nichts für die Ausbreitung, die tun höchstens was für ihr eigenes, für ihr eigenes Fett und für ihre Überwinterung. Wenn jetzt ein Eichelhäher eine gute Eiche gefunden hat, mit vielen Eicheln, das sieht dies ja so aus, dann kann er die erstmal gar nicht alle verwerten. Und dann sucht er sich Plätze, wo er die versteckt. Und er gehört also sicherlich zu cleveren Vögeln, wie alle Rabenvögel clever sind. Aber er findet nicht alle Eicheln wieder. Und dann keimen die aus. Und dann gibt das, wenn alles gut geht, einen neuen Baum.
Ja.
Also das ist eine Strategie der Verbreitung. Macht das Eichhörnchen auch mit Nüssen. Ja, Walnüsse, Haselnüsse. Und der Eichelhäher hat eben, der seinen Namen dann hat, Rabenkrähen machen das also auch. Ne?
Warum sind es dieses Jahr so viele Eicheln? Das habe ich tatsächlich auch festgestellt auf der Suche danach.
Es gibt auch viele Bucheckern, da läuft das so ähnlich ab. Leben auch eine ganze Reihe Tiere von. Bucheckern sind dann zum Beispiel noch sehr ölhaltig. Es hat immer was mit der Blüte zu tun. Die Bäume blühen ja auch, das kriegen wir vielleicht nicht so mit, oder höchstens, wenn massenweise Pollen mal durch die Luft fliegt. So im Mai ist das meistens, und wenn das eine gute Zeit ist, also trocken, bisschen Wind, dass der Pollen fliegt, und die befruchtet werden mit ihrem eigenen Pollen, ja, also nicht Buche befruchtet Eiche, sondern Eiche, Eiche, dann hat man die Chance, dass es viele Eicheln gibt. Jetzt könnte man sagen, warum ist das jetzt nicht jedes Jahr so? Wenn jetzt eine Eiche dieses Jahr viele Eicheln hat, dann geht viel Energie in die Eicheln. Da werden keine Blüten fürs nächste Jahr gebildet. Also kann man davon ausgehen, dass in der Regel im nächsten Jahr wenig Blüte ist bei der Eiche und auch wenig Frucht sein wird. Ne? Also Bucheckern haben viel. Bucheckern, die dann die Samen produzieren, sehr ölhaltig sind, und Eicheln, das sieht also aus, dass da ganz viel auf uns zukommt. Für die Vögel natürlich interessant, für die Wildschweine dann auch.
Pilzen, Herr Braun? Was kann man da so entdecken?
Mit Pilzen sollte man immer erst gucken, dass man möglichst ein Foto macht und die Ästhetik genießt. Es gibt immer wieder, und es gab jetzt im Oktober einen Fall, mal wieder mit Problemen mit dem Knollenblätterpilz, der sehr giftig ist und der auch eine ganze Familie Probleme gemacht hat, also existenzielle Probleme. Mhm. Kann verwechselt werden mit dem Champignon. Es gibt eine ganze Reihe Leute, die Pilze sammeln gehen. Und denen ist zu raten, ich gehörte früher auch dazu, habe viel Pilze gesammelt, immer nur die mitgenommen, die jetzt für mich exakt bestimmbar waren. Mhm. Ja. Und alle möglichen Tricks, die man so liest und kennt, ja, man drückt da mal drauf, wenn der blau wird, dann ist es nichts. Also das ist kein Bestimmungsmerkmal. Man sollte die Arten kennen. Bekannt sind jetzt Pfifferling, da kann man in der Regel kaum was verkehrt machen, oder Stoppelpilz. Bei den Röhrlingen, die unten so ein Schwammgewebe haben, unter dem Hut, da muss man schon aufpassen. Da gibt es den Satanspilz, der also durchaus im Wald stehen bleiben sollte. Mhm. Bekannt sind so jetzt im Herbst gewesen, im Oktober war das, jetzt im November ist das schon nicht mehr so ausgeprägt, weil der Zerfall dann auch ziemlich schnell ist. Das waren Parasolpilze oder Schirmpilze, die wachsen so gerne an der Straße, an Weg, Riesenschirm. Mhm. Kann man auch gut essen, da kann man also nichts verkehrt machen. Also das sollte man bedenken, und man sollte auch immer wissen, wenn man jetzt so in die Biologie geht, wenn wir sagen, wir essen Pilze, ist das eigentlich nicht der eigentliche Pilz, sondern der Pilz sitzt in der Erde als ein Fadengeflecht, nennt man auch Myzel. Und wenn gute Bedingungen sind, gute Bedingungen vor allem im Herbst, heißt Feuchtigkeit, war dies ja gut, und heißt Temperatur, also hohe Temperatur, dann bilden die Fruchtkörper aus und dann kommen diese, wie auch immer aussehenden Kameraden, dann aus der Erde raus, aber aus dem Myzel, das wir so gar nicht sehen. Ja, also man kann da auch nicht nachbuddeln, dann sieht man höchstens vielleicht so einen Faden, der so ein bisschen weißlich ist. Und diese Fruchtkörper werden dann von uns gesammelt. Also das Jägerschnitzel, das wäre dann eigentlich ein Pilzfruchtkörperschnitzel. So müsste man das also exakt nennen, wenn man das jetzt biologisch einwandfrei machen soll. Also nochmal, ich bin immer ein Freund von Fotos von Pilzen, die auch ästhetisch schön sind. Wenn man Spaß hat, sammeln nur das, was man also exakt kennt, ja, und nicht schon im halben Verwesungsprozess ist. Und dann immer ein bisschen gucken, also der Herbst war eigentlich ganz gut am Anfang, und jetzt sind die Temperaturen im November niedriger, da ist mit Pilzen Feierabend. Ne? Mm. Aber man kann also schon noch schöne Arten finden, auch über den ganzen Winter über. Ne? Mm.
Ein Vorteil des Herbstes ist ja auch, dass es keine lästigen Wespen mehr gibt in der Regel. Was machen denn Insekten eigentlich im Winter? Wo sind Bienen, Ameisen, Schmetterlinge, Heuschrecken?
Ja, was machen die alle? Sind die alle tot und damit für immer weg? Ist nicht so. Hängt natürlich wieder am nächsten Jahr, was dann rauskommt. Das ist durchaus unterschiedlich. Es gab dieses Jahr wenig Schmetterlinge, aber es gab dann doch ein paar. Die überwintern als Ei. Ja, dann haben sie irgendwo ein Ei abgelegt, wo dann im Frühjahr eine Raupe kommt. Sie können überwintern als Puppe. Und sie können auch als Schmetterling irgendwo im Schuppen überwintern. Mhm. Ja, und wir werden dann nächstes Jahr erleben, dass also wieder Zitronenfalter fliegen oder Admiral oder was auch immer. Mhm. Bei den Wespen, die Sie eben genannt haben, ist das ein bisschen anders. Das sind staatenbildende Insekten. Ja, wie Ameisen auch, oder wie Hornissen, oder wie auch unsere Honigbiene, aber mit unterschiedlichen Strategien der Überwinterung. Mhm. Ein Wespennest und ein Hornissennest stirbt im Herbst ab. Ja, wenn die Witterung entsprechend lange warm ist, das war dieses Jahr im Herbst so bis in den Oktober, gilt jetzt nicht mehr für den November, dann zieht sich die Existenz weiter raus. Aus meiner Einschätzung war es kein großes Wespenjahr. Also man konnte den Pflaumenkuchen durchaus im August auch ohne Kampfmittel essen, was manchmal anders ist. Aber es zog sich dann schon ziemlich weit raus, weil der Frost halt eben gefehlt hat über lange Zeit. Und dann sind die halt eben noch aktiv und holen Süßes oder Wespen fressen die auch Insekten, wenn sie dann noch welche kriegen. Und sie haben im Sommer, Spätsommer eine Königin oder mehrere produziert. Und diese Königinnen, die sind dann die, die dann überwintern und sich irgendwo eine tolle Ecke suchen, eine Spalte unter der Rinde oder im Schuppen oder sonst wo, und bleiben dort und bauen dann als Königin im Frühjahr wieder einen neuen Start auf. An anderer Stelle, eigentlich nie da, wo sie mal waren. Also wo jemand mal in der Erde oder irgendwo ein Wespennest im Schuppen oder sonst wo hatte, da wird in der Regel keins mehr hinkommen. Die suchen sich da einen neuen Platz und dann hängt es halt eben dran an der Frühjahrswitterung, wie das sein wird. Ne? Wenn man im April eine Wespe sieht, ist das immer eine Königin. Gilt übrigens auch für Hummeln und für Hornissen. Ne? Bei den Ameisen und auch bei den Honigbienen ist es ein bisschen anders. Die überleben als Staat, sicher reduziert. Der Imker sorgt dafür, dass die was zu fressen haben. Ja, er klaut denen den Honig und bringt denen Zuckerwasser. Und dann gibt es dort eine Königin und es gibt Arbeiterinnen und die sitzen dann in der Stückzahl von 5.000, 6.000, 10.000 im Kasten. Rede jetzt von der Honigbiene.
Ja.
Und überwintern so, haben was zu fressen und dann geht es schon im Frühjahr raus, wo wir dann die Frühblüher haben oder die Hasel oder auch Weidekätzchen. Die erste Nahrung dann, dann können sie ihren Staat aufbauen auf 30, 40, 50.000 Tiere. Bei den Ameisen, wo man in der Regel einen riesen Haufen kennt, ja, dann da sind mehrere Königinnen drin oder auch eigentlich viele, da können auch 200 drin sein. Ja, ein Haufen, der auch 2 Meter hoch ist. Redet jetzt von der roten Waldameise. Die gehen dann nicht in die Spitzen des Haufens, sondern ziehen sich dann in die Erde rein. Unter dem Haufen, den wir so optisch wahrnehmen, ist da nochmal ein Lebensraum, ja, in der Erde. Und da überleben die dann, auch mit dem Material, was sie dann gesammelt haben. Haben Pilze gezüchtet, wo dann die Tiere von leben, reduziert, ja. Und bauen dann ihren Staat dann auch im Frühjahr wieder auf. Also die Aktivität kommt dann mit der ersten warmen Sonne, so im Februar, März. Gilt übrigens auch für Rasenameisen, die wir jetzt so von gemähten Rasenflächen kennen, so kleine Hügelchen, wenn man da ein bisschen nachguckt. Dann sieht man, dass da also meistens so gelbliche kleine Ameisen rumlaufen und auch Eier drin sind. Und die überwintern auch als Imagos mit Königinnen natürlich und sind dann auch eine Nahrung zum Beispiel für einen Grünspecht, der jetzt da die dann aufschlägt.
Ja.
Bei Heuschrecken ist es so, um das noch zu sagen, die jetzt auch alle kennen, so vom Spätsommer, auch von den Rufen, die sie dann machen, von den Konzerten, die überwintern als Heuschrecke nicht. Die sterben alle ab, zu 100%. Und haben dafür gesorgt, dass es im nächsten Jahr weitergeht, indem sie Eier abgelegt haben im Boden. Die bleiben auch im Winter über im Boden.
Ja.
Und dann kommen daraus kleine Heuschrecken. Ja, die sehen noch schon aus wie Heuschrecken, freuen sich ein paar Mal. Es gibt da keine Raupe und es gibt auch keine Puppe. Sondern die häuten sich 4-5 Mal und laufen dann so ab Juli zur Höchstform wieder auf. Dann sind sie also fertige Heuschrecken. Also es gibt unterschiedliche Strategien da.
Ja.
Aber die schaffen das halt eben zu überwintern.
Herr Braun, das war so interessant. Ich habe total viel Wissenswertes gelernt. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Freut mich, ja.
Sicherlich auch. Vielen, vielen Dank für das
Dankeschön.
Gespräch.
Dankeschön, ja, okay.
Und genau das hoffe ich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie das eine oder andere aus diesem Podcast-Beitrag mitnehmen konnten. Mich hat tatsächlich am meisten beeindruckt, dass Mauersegler jedes Jahr bis nach Kapstadt fliegen. Unglaublich. Ja, und unglaublich entspannt wird es hoffentlich heute bei Ihnen. Das wünsche ich Ihnen von Herzen und freue mich ebenso, wenn wir uns kommenden Sonntag wiederhören. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.